Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast kocht, aber nicht in einem Restaurant, sondern in einem Schloss, dem Schloss Bellevue in Berlin, um genau zu sein. Er ist nämlich seit 24 Jahren der Küchenchef der deutschen Bundespräsidenten. Und in dieser Funktion kocht er für Königinnen und Staatsoberhäupter, für Präsidenten und Exzellenzen, wenn sie in Deutschland einen offiziellen Besuch machen. Und manchmal auch für ganz normale Bürger, wenn sie von Frank-Walter Steinmeier zu einem Mittag- oder Abendessen in seinen Amtssitz eingeladen werden. Seine Gäste kennt in der Regel jeder, ihn selbst kennt kaum jemand. Das werden wir heute ändern. Und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Jan-Göran Barth. Wie schön, dass es heute mit uns klappt.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich Teil dieses Podcasts sein darf. Und ja, wir werden was Schönes trinken. Ich hoffe, es ist was Besonderes. Ich selber kenne es auch nicht, was in der Flasche drin ist. Deshalb lassen wir uns beide heute einfach mal überraschen.
Ja, spannend. Wir nehmen den Podcast heute ja quasi an deinem Arbeitsplatz auf, im Schloss Bellevue. Wir sind ja im Schloss, aber erklär noch mal bitte genau, wo wir uns gerade befinden.
Ja, genau sitzen wir jetzt natürlich in unserem Aufenthaltsraum. Wir sitzen hier nicht im großen Saal oder in einem Langhanssaal.
Stimmt, hier hängen Jacken.
Ja, hier hängen Jacken. Hier steht allerhand Kram rum. Aber gut, es ist ein Aufenthaltsraum. Wir sind hinter den Kulissen. Hier haben wir ein ruhiges Örtchen gefunden und werden etwas erfahren über die Schlossküche.
Genau, und wo ist die genau? Gar nicht so weit.
Ja, wenn wir jetzt hier den Raum verlassen, gehen wir 10 Schritte weiter und schon haben wir die große Küche. Eine große warme Küche, eine kalte Anrichter und einen großen Servicebereich. Wir brauchen hier Platz. Wir haben ja Veranstaltungen, 150 bis 250 Personen oder wenn es auch Veranstaltungen im Schlossgarten sind, können wir auch gerne 750 Personen empfangen kochen. Also zum Kochen haben wir ausreichend Platz, da geht schon einiges.
Das Bellevue ist ja ein altes Gemäuer. Wie modern ist die Küche?
Unsere Küche ist sehr modern ausgestattet. Wir haben ja über die Jahre hinweg viel modernisieren können. Wir haben natürlich alle aktuell modernen Geräte vorrätig. Klar, mit Feuer kochen wir in dem Sinne nicht mehr. Sicherlich kann man mal was auf dem Grill zubereiten. Aber im Großen und Ganzen haben wir diese Heißluftöfen, wir haben Räucherofen. Wir haben Eismaschinen, Sous-Vide-Garbecken haben wir auch, Wärmeschränke. Also wir haben eigentlich alles, womit eine gute Küche ausgestattet sein sollte. Und natürlich auch gut Manpower.
Bevor wir da weiter einsteigen ins Thema Kochen für Präsidenten, kommt der Punkt, ohne dem diesem Podcast sein roter Faden fehlen würde, nämlich die letzte Flasche. Ich bin natürlich gespannt, was für eine besondere Flasche du ausgesucht hast.
Ja, ich selber bin auch sehr gespannt. Und zwar ist es ja so, ich habe ja die Bundespräsidenten, man kann sagen, 18 Jahre lang mit auf ihre Reisen begleitet, habe dort sozusagen für sie gekocht und habe nach der Hygiene geschaut. Ich bin nicht mit auf Reise gekommen, um für das leibliche Wohl in dem Sinne zu sorgen, sondern eher, dass die Bundespräsidenten gesund bleiben. Das habe ich 18 Jahre lang gemacht. Momentan ist es nicht mehr nötig, was mir auch ganz recht ist, weil wir ja in der Schlossküche sehr viel zu tun haben. Und um auf den Wein zurückzukommen, ich habe mir das früher zunutze gemacht und habe in den Ländern, in denen wir waren, immer gerne vor Ort auch mal den Wein probiert, ob es jetzt in Indien war, in Vietnam, in China. Und jetzt, wo ich nicht mehr mitreise, bin ich natürlich angewiesen auf Freunde, die mir von unterwegs was mitbringen. Mhm. Und als die Anfrage von dir kam, habe ich überlegt, was könnte ich nehmen und habe noch eine Flasche Wein gefunden, die mir ein Freund mitgebracht hat. Ich selber habe die Flasche noch nie probiert oder zumindest den Inhalt. Der Wein kommt ca. 5000 Kilometer von uns entfernt her.
Okay.
Es ist eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean von ca. 15 Inseln, wo 9 Inseln nur bewohnt sind.
Okay.
Es ist ca. 580 Kilometer vor der afrikanischen Westküste. Wir können das Ganze jetzt schon ein bisschen eingrenzen. Und es ist ein Wein, der auf einer Vulkanebene angebaut wird. Und zwar ist es ein Wein, der von den Kapverdischen Inseln kommt.
Ach, habe ich noch nie getrunken.
Ich selber auch nie. Und
spannend.
Wir werden das jetzt mal ausprobieren.
So. Wie ich gerade sehe, sind die Gläser ja auch gebrandet, sagt man heute. Es ist ein Bundesadler unten drauf am Fuß. Sehr schick aus.
Das ist ja so, wir dürfen oder wir sollen ja keine Werbung machen. Es ist ja nicht so, dass der Gast zu uns kommt und sofort sehen soll, dass wir hier Schott, Zwiesel, Riedel oder was auch immer für Marken haben. Und somit ist der Bundesadler unten versehen. Ich denke mal, das ist auch ein ganz schöner, Stil auf dem Tisch, dass man da nicht irgendwie immer Marken darstellt.
Genau, ist aber wahrscheinlich ein deutsches Glas, ne?
Ist auf alle Fälle ein deutsches Glas, klar.
Ja, reden wir aber nicht drüber, welches es ist.
Und keine Werbung heute hier.
Sondern, ja, beschäftigen uns mit diesem Wein, der eine tolle strohgelbe Farbe hat schon mal.
Ja, okay. Ja, es ist ja Moscatella.
Okay.
Ist ja eigentlich bekannt für Süßweine.
Ja.
Es gibt in der Pfalz auch bei uns in Deutschland einige Winzer, die den auch trocken ausbauen.
Mhm.
Ja, hat eine schöne Fruchtsäure.
Mhm.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen über diesen Wein belesen, muss auch sagen, ich finde ihn fast besser, als ich über ihn gelesen habe. Man hat viele Degustationsnotizen gelesen, die über exotische Frucht, viel Blumigkeit und so.
Nee, finde ich gar nicht.
Finde ich auch gar nicht. Ich finde sogar dieses Fruchtsäureverhältnis sehr gut ausbalanciert. Diese typischen Moscatella-Noten kann ich jetzt 100% gar nicht so definieren.
Nee, eher in der Nase ein bisschen. Jetzt ist natürlich auch noch ein bisschen kalt jetzt gerade. Mhm. Ist gerade aus dem Eis gezogen.
Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Genau. Eine wahnsinnige Salzigkeit hat der, ne? So richtig, boah.
Ja. Eine Mineralik ist gut zu spüren.
Mhm. Du hast gesagt, auf einer Vulkanebene, ne?
Ja, das ist ein, das haben wir noch gar nicht genannt. Das ist ein Char-Wein, ein Branco. Ein Vino de Fogo. Fogo ist ja der Vulkan von der Insel Fogo. Cha bedeutet so viel wie Ebene, Hochebene irgendwie so ähnlich, ist portugiesisch. Mhm. Und dort werden halt Reben angebaut. Das sind natürlich durch das Vulkangestein extrem fruchtbare Böden. Mhm. 2014 war allerdings wieder ein großer Vulkanausbruch, wo die dort ansässige Winzergenossenschaft zerstört wurde. Mhm. Die Reben blieben allerdings stehen und eine andere Kellerei hat, so viel ich weiß, jetzt das Vinifizieren übernommen.
Dramatisch.
Dramatisch. Gibt auch einige Videos dazu. Mhm. Die Leute oder die Bevölkerung zieht immer wieder gerne dort in diese Ebene, weil eben dort sehr fruchtbare Böden sind, weil sie da viel Obst, Gemüse und Wein anbauen können. Und deshalb leben sie einfach auch mit den Gefahren des Vulkans. Und ich finde eigentlich die Geschichte hinter diesem Wein ist ziemlich spannend. Und muss auch sagen, bin sehr überrascht, was für eine Finesse und auch Selbstfiligranität dieser Wein aufweist. Ich hätte mir da eher so eine Fruchtbombe, vorgestellt.
Eine Fruchtbombe, ja.
Weil man auch, der Wein hat jetzt hier 14 Volumenprozent.
Okay, ja.
Viele haben auch geschrieben, dass die Weine von den Kapverden oft mehr als diese 14 Volumenprozent haben. Kann ich jetzt, er ist jetzt sehr gut gekühlt, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also selbst die 14% kann ich jetzt so auch noch nicht wahrnehmen.
Verstecken sich vielleicht ein bisschen durch die Kühle, aber auf jeden Fall ein super interessanter Wein. Würde man den in Deutschland bekommen oder hat den wirklich ein Freund irgendwie direkt von dort mitgebracht?
Der Wein ist jetzt direkt von dort. Es gibt einen Händler in Deutschland, der Weine von den Kapverdischen Inseln vertreibt. Die scheinen aber momentan auch alle ausverkauft zu sein. Gut, es wird da auch nicht viel angebaut. Aber es ist zumindest mal eine spannende, exotische Geschichte. Und wenn wir das jetzt hier so im Glas haben, kann ich sagen, absolut empfehlenswert.
Ja, finde ich auch. Schließe ich mich an. Toll. Bin gespannt, wie der sich jetzt auch über unser Gespräch entwickelt.
Ja.
Wir werden immer mal wieder reinschmecken und gucken, was sich so im Zeitverlauf damit tut. Wo wir schon beim Wein sind, hast du einen Weinkeller in Bellevue?
Ja, ich selbst bin ja hier zuständig für Küche und Weinkeller.
Beides.
Für beides. Ich bewirtschafte sozusagen auch den Weinkeller. Wir haben hier aus allen 13 Weinanbaugebieten Deutschlands die Weine vertreten, aus verschiedensten Weingütern. Als ich hier vor 24 Jahren angefangen habe, sah es so aus, dass es auch noch Champagner gab. Als ich dann so circa 2001 den Weinkeller übernommen habe, habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass wir hier alles auf Produkte aus Deutschland umstellen. Ich hatte damals auch einen Protokollchef und einen Staatssekretär, die mich bei meiner Philosophie sehr unterstützt haben. Und es hat natürlich sehr lange gedauert, bis wir das alles so umgestellt haben. Können aber wirklich mit reinem Gewissen sagen, unser Weinkeller ist zu 100% deutsch.
Auch die Schäumer.
Auch die Schaumweine sind alle deutsch. Und man muss auch dazu sagen, wir haben schon einige französische Gäste gehabt, die dachten, sie haben Champagner im Glas. Und ich finde, das ist immer das größte Lob für unsere Winzer, wenn ausländische Gäste denken, sie haben ein Original Champagner.
Bei welchem Weingut war das der Fall? Bei welchem Sektgut?
Wir dürfen ja heute keine Werbung machen. Wir können dann nur sagen, das war was von der Hessischen Bergstraße zum Beispiel.
Ah, dann habe ich schon eine Idee, wer es sein könnte. Müsst ihr mal googeln, das findet ihr sehr schnell.
Da gibt es einige inzwischen. Also man muss aber wirklich sagen, die deutschen Winzer, die haben so viel Anstrengungen in ihre Weine und ihre Schaumweine gegeben, dass da wirklich Gewächse entstanden sind, die absolut auf dem internationalen Parkett standhalten können. Also Deutschland braucht sich in Sachen Wein überhaupt gar nicht mehr verstecken. Das ist auch immer wieder schön, wenn wir da was aussuchen und die Gäste auch begeistert sind. Ähnlich sieht es beim Rotwein auch aus. Wir hatten auch schon mal einen Rotwein bei einem italienischen Staatspräsidenten, der war nachher so begeistert, dass er sich selbst diesen Rotwein nach Italien bestellt hat. Also ich denke, das
den
ist ein Zeichen.
Rotwein
und das Ganze ist schon 15, 17 Jahre her, wo das passiert ist. Also selbst vor 15, 17 Jahren waren die deutschen Rotweine auch schon so stark. Und ich meine, jetzt hat sich natürlich auch noch extrem viel getan. Also das ist immer schön mitzuerleben. Und das ist natürlich das Schöne und das Spannende auch in meinem Berufsumfeld, dass ich nicht nur koche, sondern dass ich mich auch um den Weinkeller mitkümmern kann. Ich kann sozusagen die Weine zu den Speisen im Vorfeld schon verkosten. Ich weiß, was zu unseren scharfen Soßen oder zu unseren sauren Soßen passt. Und das ist halt eine super Mischung, was mein Berufsfeld hier angeht.
Wie viele Flaschen lagerst du da in dem Bellevue-Weinkeller?
Ja, wir haben so zwischen 5.000 und 6.000 Flaschen Wein. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an. Ein Teil ist Wein, der für das alltägliche Geschäft rausgeht. Wir haben hier viele Empfänge, wo es dann auch mal einen Wein gibt.
Und da sind dann schon mal so bei einem Empfang 60 Flaschen weg.
Ja, wenn das mal reicht, das geht schnell. Das, je nachdem, wenn wir einen Konzertabend haben oder einen Kulturabend, da gehen 60 bis 120 Flaschen schnell mal raus, je nachdem, wie lang die Veranstaltung ist. Ein bisschen gesitteter sieht es aus, wenn man das so sagen darf. Bei gesetzten Essen, da gibt es halt auch nur so viel Wein, wie es fürs Essen notwendig ist.
Ja, wie so eine Art Weinbegleitung.
Wie so eine Art, nicht wie so eine Art, wir haben ja eine Weinbegleitung. Inzwischen gibt es auch eine alkoholfreie Begleitung dazu.
Du hast eben schon gesagt, Weine aus allen 13 deutschen Anbaugebieten. Nach welchen Kriterien stellst du denn den Keller zusammen? Also du hast eben schon gesagt, guckst ein bisschen, was du kochst und so. Aber zum Beispiel große Namen oder ein bisschen was Experimentelleres auch. Was würdest du sagen, was sind da so deine Kriterien, nach denen du schaust?
Ich bin eher so eingestellt, dass ich auch gerne Weingüter im Keller habe, die nicht so bekannt sind. Mhm. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass es kleine Weingüter oder Weine von jungen Winzern gibt, die bei Weitem die gleichen Qualitäten in die Flasche bringen wie namhafte Winzer. Wir haben natürlich große Namen auch im Keller, aber ich unterstütze auch sehr Jungwinzer. Ich meine, ich habe selber hier jung angefangen, habe hier mit 22 Jahren angefangen. Ja. Und als ich damals auch diesen Weinkeller übernommen habe, war es mir natürlich wichtig, dass ich meine Altersklasse sozusagen auch im Weinkeller habe.
An Winzern meinst du
jetzt? An Winzern, genau, ja. Entschuldigung, an Winzern. Klar sind die Winzer jetzt auch dementsprechend älter geworden. Aber somit haben wir Weingüter hier vertreten, die damals Jungwinzer waren, die heute inzwischen große Namen geworden sind. Aber nichtsdestotrotz versuche ich auch immer wieder Weingüter oder Weinmacher zu finden, die Besonderheiten auf die Flasche bringen. Also es kann auch sein, dass es kommt auch mal vor, dass wir einen Wein haben, wo der Winzer nicht gerade ein Berufswinzer ist, sondern das, ich sag mal, im Nebenerwerb macht, aber das experimentell solche tollen Gewächse entstanden sind, wo ich sage, das passt einfach hierher. Und auch die Geschichte dahinter, die passt hierher. Und ich bin so ein Geschichtenmensch und ich erzähle gerne was auch zu dieser zu einer Flasche. Wobei man da sagen muss, dem Gast selber kann ich hier nicht viel erzählen, weil bei uns funktioniert sowas hier alles wortlos. Aber es ist auch immer interessant im Nachgang, wenn da eine Nachfrage kommt, was war das dann für ein Gewächs, warum ist das so, einiges darüber zu erzählen.
Und was heißt wortlos? Also du schreibst es dann auf die Karte oder was? Oder?
Genau, bei einem gesetzten Essen bekommt ja jeder Gast eine Menükarte und auf der Menükarte ist die passende Weinbegleitung dargestellt und diese alkoholfreie Begleitung. Und der Gast bekommt ja keine Weinberatung wie in einem Restaurant bei uns. Bei uns ist der Wein gesetzt und den trinkt der Gast oder er lässt es. Und das ist natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit bei der Auswahl der Weine. Wir können halt keine großen Experimente machen. Also wir können jetzt keine Naturweine in dem Sinne groß servieren, die vielleicht irgendwie erklärungsbedürftig sind, weil doch die Gäste den Wein trinken und nicht wissen wollen, warum er denn jetzt so schmeckt. Sie wollen ihn trinken und er muss Spaß machen und er muss vor allen Dingen zum Essen passen.
Deshalb ist sowas wie Orange Wine nicht so ideal unter Umständen,
je nachdem,
was man für ein Essen hat.
Ja, genau, wir haben Orange Wine, aber selbst da versuche ich darauf zu achten, dass sie nicht so stark oxidativ ausgebaut sind, so dass sie, sagen wir mal, beim Trinken, also ein Wein muss bei uns fast selbsterklärend sein. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man, ich sag mal, als Profi einen High-End-Wein im Glas hat, aber der Gast denkt sich, was ist das? Mhm. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist immer die Schwierigkeit bei der Auswahl, erstmal bei der Vorauswahl der Weine, wenn man Weine probiert, bis hin zum Weineinkauf. Und dann natürlich ist noch die Schwierigkeit, dass man den richtigen Wein dann auch zu dieser Speise auswählt. Und da müssen ja auch immer noch die Faktoren spielen eine Rolle, mit welcher Staatsgast ist es, mit welchem Wein können wir ihm eine Freude machen und passt denn der Wein dann auch zur Speise? Und es kommt ganz oft, wo es heißt, warum haben wir denn jetzt zum Hauptgang keinen Rotwein, wo ich sage, ja, weil es einfach nicht passt oder weil ich einfach auch jetzt keinen passenden Rotwein zur Verfügung habe, der zu dieser Speise angenehm ist.
Fragt dann der Bundespräsident oder fragt das Protokoll?
Nee, der Bundespräsident fragt nicht. Der Bundespräsident verlässt sich da komplett auf mich und sozusagen den Protokollchef. Es ist ja so, im Vorfeld muss ich ja 2 Menüvorschläge abgeben an den Protokollchef. Der wählt dann ein Menü aus. Es geht nicht nach seinem Gusto, es geht eher danach, dass er schaut, ob nicht der Gast, wenn es jetzt ein Staatsgast ist, irgendwo in Deutschland auch nochmal zu einem Essen geladen ist und er dann mehrmals Hirschkalb bekommt. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen der Hauptgrund. Und wenn dann natürlich manchmal gelesen wird, gibt dann 2 Weißweine, was eher seltener vorkommt, muss man dazu sagen, dann kommt schon mal die Nachfrage, warum ist denn hier ein 2. Weißwein? Dann muss ich halt erklären, so ist es und nicht anders.
Wird denn grundsätzlich,
wir nehmen nochmal einen Schluck,
geht auch der Kratzer im Hals weg.
Also muss ich wirklich sagen.
Jetzt kommt aber exotische Frucht.
Ja,
also ich habe jetzt so
aber Ananas. Angenehm.
Mhm. Jetzt im Vergleich zu eben ganz kühl, da kommt jetzt schon ein bisschen mehr Opulenz, finde ich.
Aber auch die Muscatella-Traube kommt jetzt so langsam ein bisschen mehr zur Geltung, aber immer sehr angenehm im Abgang.
Ja, toll. Hat eine gute Spannung auch, der Wein, finde ich, so in sich.
Mhm. Auch am Gaumen bleiben die Aromen sehr lange erhalten. Mhm. Man hat eine Weile was davon, ja.
Gut.
Schöner Stoff.
Wird denn grundsätzlich Wein ausgeschenkt oder gibt es Ausnahmen? Du hast eben schon gesagt, alkoholfreie Getränkebegleitung.
Ja, wir haben vor 7-8 Jahren, habe ich ins Spiel gebracht, ob wir nicht eine alkoholfreie Begleitung einfach mit anbieten wollen. Weil das immer so gezwungen aussieht, wenn auf der Menükarte die passenden Weine abgebildet sind. Dann haben wir das Ganze mal probiert, gibt ja inzwischen genug Anbieter, die ganz tolle, exklusive Cuvées herstellen, ob mit Douglasienspitzen oder Vogelmiere, wie auch immer.
Also nicht unbedingt entalkoholisierter Wein, sondern Weinalternativen.
Weinalternativen, genau.
Ja.
Oder 100% Säfte. Und man muss sagen, das wird über die Zeit sehr, sehr gut angenommen. Ja. Und ich finde es auch für den Gast gut, dass er nicht gezwungen wird, Wein oder Alkohol zu trinken, sondern dass er auch, weil es ja in der Karte ganz offiziell drinsteht, dass er halt keine Extrawurst darstellt, sondern er kann ganz normal die alkoholfreie Weinbegleitung dazu nehmen. Richtig ist es kein entalkoholisierter Wein, sondern es sind Seccos. Wir haben jetzt mal angefangen mit entalkoholisiertem Wein. Wir haben inzwischen auch alkoholfreien Sekt da, der auch sehr, sehr gut ist. Ich habe mich sehr lange dagegen gesträubt. Mhm. Für mich war immer Wein mit Alkohol. Mhm. Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Mhm. Aber ähnlich wie in der Küche, ist es ja auch beim Wein, man muss sich einfach auch neuen Sachen öffnen. Und wenn man einiges probiert, stellt man auch fest, dass es inzwischen sehr, sehr gute Produkte auf dem Markt gibt. Und die haben wir versucht zu finden und bieten die jetzt auch unseren Gästen an.
Und das hat also gar nichts damit zu tun, wie man vielleicht naiverweise denken würde, da kommt jetzt ein Gast aus einem muslimischen Land, der keinen Alkohol trinkt, sondern das sind auch die deutschen Gäste, die an diesem Dinner teilnehmen, die sagen, ach nee, ich habe heute keine Lust auf Alkohol.
Ja, genau so ist es. Also Gäste aus muslimischen Staaten, die bekommen jetzt auch keine Alternativen in dem Sinne, weil es soll ja nach außen hin auch nicht so aussehen, als hätten sie Alkohol im Glas. Die bekommen dann wahrscheinlich eher mehr ihre Säfte. Und was jetzt unsere heimischen Gäste angeht oder auch Gäste aus anderen Ländern, die trinken dann halt auch gerne mal was Alkoholfreies. Ich meine, es gibt ja ganz oft Anlässe, wo es nur Alkohol gibt und warum nicht offiziell auch mal alkoholfrei trinken. Ne?
Mhm, absolut. Ja, Wein ist ja immer auch eine Visitenkarte seiner Herkunft und ihr macht also am Tisch mit diesen Weinen auch Werbung für das Weinland Deutschland.
Das ist auch ein bisschen das Ziel. Also das ist das Ziel der Küche und des Weinkellers. Wir wollen mit unserer Küche erstmal auch die deutsche Kulinarik präsentieren und mit den Weinen natürlich auch den deutschen Wein nach außen bringen. Wo kann man das am besten machen? Natürlich hier im Schloss. Auf der Menükarte steht der Wein beschrieben drauf und kommt auch hin und wieder vor, dass Staatsgäste den Wein nachkaufen. Also wir haben das auch schon bei einem Dessertwein auch schon erlebt, dass mich das Weingut dann anrief und meinte, Mensch, jetzt rief uns hier das Protokoll des Präsidenten an, also nicht von unserem Präsidenten, sondern von des Staatspräsidenten. Und sie wollen unbedingt diesen Dessertwein haben und die kaufen uns hier das ganze Lager leer. Also das ist, ich sag mal, das ist schön zu hören, ja. Also daran sieht man ja, der deutsche Wein hat Anklang im Ausland.
Kommen wir zum Kochen. Wir haben es jetzt schon ein bisschen einfließen lassen. Mit welchen Gerichten bist du aufgewachsen?
Das ist ja eine schwierige Frage. Blutwurst, Sauerkraut und Kartoffeln. Eintöpfe.
Wer oder was hat dich kulinarisch geprägt?
Kulinarisch geprägt haben mich ja in erster Linie meine Eltern, Großeltern, so wie es halt im Leben immer ist.
Wurde da gekocht zu Hause
viel? Da wurde viel gekocht, ja. Hausmannskost, aber auch so Spezialitäten wie Mohnpielen. Die gibt es auch heute noch im Schloss.
Okay. Wer hat die gemacht?
Früher hat die mein Vater zu Hause gemacht. Ja. Allerdings machen wir sie jetzt hier ein bisschen anders. Mein Vater hat früher einfach nur altes Baguette eingeweicht mit Mohn, Rosinen und Milch, wenn man nicht sogar auch noch Wasser dabei war. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Als Kind mochte ich es gar nicht.
Die gute Milch.
Ja, als Kind mochte ich es gar nicht. Heute stellen wir das ein bisschen edler her hier im Schloss.
Ist eigentlich ein Auflauf dann, ne?
Ja.
So ein Brotauflauf.
Also eigentlich kann man sagen, es ist ein Reste, es ist ein Brotauflauf. Ja. Das gab es früher zu besonderen Anlässen. Und bei uns gibt es das hier meist. Also diesen Gang biete ich meist eher in der Weihnachtszeit an. Das ist ja auch ein Gang, den man eher zur Silvesterzeit klassisch anbietet.
Kommt das aus dem Schlesischen?
Ja, aus dem Schlesischen Raum, genau. Ja.
Kommen deine Eltern daher? Oder?
Mein Vater kommt ursprünglich daher, genau. Ja, ja. Wir machen das Ganze hier zur Weihnachtszeit und es kommt auch sehr gut an. Und ansonsten, wenn es noch darum geht, wer so mich kulinarisch geprägt hat. Ich habe ja eine Ausbildung in Berlin-Hilden genossen.
Genau, das wäre jetzt eigentlich so der nächste Punkt. Wie und wo hast du eigentlich deinen Beruf erlernt?
Ja, das stand ja eigentlich nie zur Frage, ob ich jetzt, oder zur Debatte, ob ich Koch werden wollte. Das war immer so, was willst du mal werden?
Furchtbare Frage,
wenn man dann so in der 9. oder in der 10. Klasse ist. Da kamen viele Sachen auf. Einzelhandelskaufmann. Eigentlich war dann doch eher der Traum, zur Lufthansa zu gehen, Flugdienstberater zu werden.
Flugdienstberater?
Ja, fand ich damals total spannend. Flugdienstberater ist eigentlich der, ich weiß gar nicht, ob es diesen Job heute noch gibt, der den Piloten berät, wie er zu fliegen hat. Also man berechnet vorher die Wetterlage, man berechnet vorher, wie schwer das Flugzeug sein darf, um wie viel Kerosin das Flugzeug betankt werden muss. Diesen Job gab es früher. Fand ich total spannend, so dieses Umfeld eines Fluges vorzubereiten. Hätte aber ein Abitur machen müssen. Und die Lufthansa hatte damals auch Einstellungsstopp. Und somit konnte man diesen Berufswunsch vergessen oder aus meiner Sicht vergessen. Ja, dann Bankkaufmann, war auch irgendwie nicht so das Wahre. Hatte dann auch schon Vorstellungsgespräch als Einzelhandelskaufmann in einem Baumarkt, wo ich dann fälschlicherweise auch noch angegeben habe, Tapetenabteilung würde mich interessieren.
Wieso fälschlicherweise?
Naja,
weil die irgendwas gefragt haben.
Aus heutiger Sicht denke ich so, wenn mich einer fragt, was willst du denn im Baumarkt, welche Abteilung ist deine Lieblingsabteilung? Und dann sagst du Tapete. Mhm. So hat mich die Personalchefin da auch angeguckt. Okay, Tapetenabteilung.
Tapetenabteilung.
Schwamm drüber ist Vergangenheit. Und dann gab es noch eine Ausschreibung aus dem Berlin-Hilton. Und am Ende muss man wirklich sagen. Die haben Koch-Azubis damals gesucht. Und als dann die Entscheidung war, was machst du, Koch oder Tapetenabteilung? Ich habe geguckt, wo gibt es das meiste Ausbildungsgeld.
Ah ja.
Und meine Mutter meinte dann auch, komm, du kochst doch zu Hause auch ganz gerne, nimm doch auch die Ausbildung zum Koch. Die Ausbildung habe ich dann angetreten in Berlin-Hilton, wusste damals aber noch gar nicht, dass dort die wohl strengste Ausbilderin Deutschlands tätig ist, Frau Thea Notnagel.
Thea Notnagel.
Und ich muss immer wieder sagen, auch heute, Thea Notnagel habe ich eigentlich die Kulinarik, den Ehrgeiz und auch die Selbstkritik zu verdanken. Thea Notnagel hat sich ja damals Azubis gesucht, wo sie sozusagen Stärken fördern und fordern konnte. Und ich habe in meiner Ausbildungszeit sehr, sehr viele Kochwettbewerbe machen müssen, habe auch ziemlich viele oder fast alle gewonnen. Bin mehrmals deutscher Jugendmeister geworden, Berliner Jugendmeister. Und Thea Notnagel hat mich eigentlich geformt. War dann auch eine große Zeit im Gourmet-Restaurant in Berlin-Hilton tätig. Und naja, die Thea Notnagel, die hat dafür gesorgt, dass man wirklich Ehrgeiz entwickelt, akkurat arbeitet, nicht jammert. Das ist ja heute immer das Problem, Leute jammern ja mal alle schnell und sind schnell K.O., fertig und sagen, ich habe keine Lust. Also das kenne ich gar nicht. Also dieses Wort keine Lust und geht nicht, das wurde mir damals ausgetrieben sozusagen.
Klingt aber auch streng.
Das war sehr streng. Man durfte keine Freundin haben und keine nichts. Man muss, ich kann mich noch entsinnen, wenn wir trainiert haben für Wettbewerbe, dann hatte man die Frühschicht. Und nachmittags musste man dann in der Frühstücksküche, die ja dann leer stand, trainieren. Damals war es noch musste. Heute würde ich sagen, oh toll, dass ich Zeit habe zum Trainieren. Konnte man, ja. Damals war es mehr oder weniger noch so ein Zwang, weil man gar nicht so diese Perspektive für die Zukunft hatte. Und da wurde richtig krass für Wettbewerbe trainiert. Nicht einfach nur, dass man das auswendig kann, sondern es wurde Zeitmanagement trainiert, Ordnung, Sauberkeit, Kreativität, die man ad hoc da haben muss.
Fällt dir noch ein Beispiel ein, was man da so kreativ machen musste in der Ausbildung?
Die Sache ist halt die, man bekommt halt auch damals zum Training, man bekommt zum Kochtraining, man hat einen Warenkorb bekommen und musste sich innerhalb von 10 Minuten aus diesem Warenkorb was ausdenken. 4 Gänge. Ja. Das sind zum Beispiel so Punkte, die mir später unheimlich geholfen haben, auch speziell jetzt hier in dem heutigen Job. Wenn hier ad hoc was kommt, dann muss man möglichst schnell handeln und nicht erst ewig jammern.
Was kommt denn ad hoc?
Ja, es kann immer mal sein, hier kommt ein Gast, wir brauchen mal noch schnell ein Dreigangmenü oder.
Ach so, der soll dann noch zum Essen bleiben, so unvorgesehen.
Sowas kann ja hin und wieder kommen. Oder auch als ich die Bundespräsidenten auf ihren Staatsreisen begleitet habe, dann hat man eine enge kleine Küche, hat wenig Zutaten zur Verfügung, wo man aus dem, was man hat, kreative Speisen hygienisch vorbereiten oder zubereiten muss. Also das sind so Punkte, die hat man bei Thea Notnagel extrem gelernt. Und da bin ich ihr bis heute auch wirklich dankbar. Also das war eine harte Zeit. Nach der Frühschicht dachte man dann abends 18 Uhr, oh, wir sind jetzt gleich durch. Und dann stand man da bis 21 Uhr und musste noch weiter üben und trainieren. Also es war, wie gesagt, ein Zwang damals. Aber im dritten Lehrjahr habe ich dann auch verstanden, nee, es ist kein Zwang. Als einige Medaillen dann kamen, war das für mich dann doch Erfolg. Und ich habe ja einen relativ kurzen und intensiven Lebenslauf. Ich bin ja dann nach meiner Ausbildung ziemlich schnell zur Bundeswehr gekommen. Wollte dort ja gar nicht den militärischen Dienst in dem Sinne angehen. Man hat mir im Vorfeld gleich versprochen, Mensch Bart, hier mit deinen ganzen Wettbewerben kannst du da gleich in einem Offizier-Casino arbeiten, da brauchst du diesen ganzen militärischen Quatsch gar nicht mitmachen. Unter der Voraussetzung habe ich mich natürlich gleich bei der Bundeswehr gemeldet. Dachte auch,
das war dann ja schon.
Das müsste 97 gewesen sein.
Okay, 97 war ja auf jeden Fall schon nach der Wende. Also ja, irgendwo.
War das dann in Potsdam?
In Potsdam-Geltung.
In Geltung. Bin da mit erhabener Brust angetreten. Habe gesagt, na, ich brauche ja diesen Grundwehrdienst hier bei euch nicht mitmachen. Ich komme ja gleich ins Casino.
Tja.
Große Augen blickten mich an, stellt mich erstmal ins Achtung und meint, nein, so geht's ja auf keinen Fall weiter.
Sie müssen sich auf jeden Fall im Gelände bewegen können.
Genau, so war es auch 3 Monate Grundausbildung. Mhm. Und dann bin ich doch endlich in dieses ersehnte Offizier-Casino in Geltow gekommen. Da hatte ich Glück, dass ich ziemlich schnell mit jungen Jahren Küchenleiter werden konnte, weil keiner Bock auf diese Position hatte. Und ich dachte mir so, wieso kann man da keine Lust drauf haben? Ich meine, es war da keine hochgestochene Küche oder irgendwas. Es war eine normale Küche mit einer normalen bürgerlichen Kost, aber ich habe das so als meine Chance gesehen, einfach mal loslegen und aus eigenen Fehlern lernen. Ja, es hat mir dann so gut Spaß gemacht, dass ich mich am Ende bei der Bundeswehr weiter verpflichtet habe. Und irgendwann kam dann mal die Anfrage, dass das Bundespräsidialamt einen Koch sucht.
Irgendwann und heißt wann?
Ende 99 muss das gewesen sein, genau. Ende 99, da war ich inzwischen schon 3 Jahre bei der Bundeswehr in dem Casino.
Wieso fragen die da bei der Bundeswehr an?
Das war eine interne Ausschreibung innerhalb der Bundeswehr. Also das Präsidialamt hatte immer einen Koch von der Bundeswehr.
Immer.
Seit des Präsidenten Roman Herzog, weil Frau Herzog, die hatte ja so eine starke Glutenallergie, Zöliakie hatte sie. Und da wurde der Koch sozusagen hier im Präsidialamt eingeführt, weil sie ja auf Auslandsreisen anders beköstigt werden musste.
Der musste dann immer mit quasi.
Und da musste, seitdem musste dann immer ein Koch mit. Mhm. Und so ging das über die Jahre weiter.
Und so kam das, dass das jemand aus der Bundeswehr sein musste.
So, genau.
Ja, verstehe.
Ich bin dann selbst gegen 3 weitere Kontrahenten angetreten.
Also gab ein Auswahlverfahren.
Gab ein Auswahlverfahren, ja. Wir mussten hier auch ein Menü kochen, mussten hier in einem Frischeparadies einkaufen gehen, mussten das dann zubereiten und dann wurde das degustiert.
Weißt du noch, was du da gekocht hast?
Ja, kann mich noch sehr gut erinnern. Es war unter anderem eine weiße Tomatenbutter, ein Kalbsfilet. Dessert weiß ich jetzt nicht mehr und die Vorspeise, aber ich kann mich entsinnen, damals kam das ja gerade so auf, eine weiße Tomatensauce zu machen. Und,
also die Farbe daraus zu hexen.
Genau, es war ja für die Leute, die dachten immer, Tomatensoße muss rot sein, dass man aber das Tomatenwasser auffangen kann und daraus Suppe, Soße, was auch immer zaubern kann, wussten damals die wenigsten. Das hat natürlich sicherlich jetzt nicht, war nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich ausgewählt wurde, aber ich hatte am Ende einfach Glück, diesen Posten zu bekommen. Und so wurde ich dann im April 2000 das erste Mal hier vorgestellt und offiziell habe ich im Juni 2000 hier den Dienst begonnen.
Wer war damals Präsident?
Johannes Rau.
Johannes Rau. Mhm. Okay. Und du warst 22 oder so?
Ich war 22 Jahre. War damals noch das Nesthäkchen hier vor Ort.
Ja.
Ja, und ich habe jetzt 24 Jahre bis jetzt hier durchgehalten und ich muss sagen, es ist kein Tag wie der andere. Es ist für mich immer wieder was Neues. Die Präsidenten wechseln ja.
Genau, nach Johannes Rau kam Horst Köhler, dann kam Christian Wulff, Joachim Gauck.
Genau.
Und seit 2017 jetzt Frank-Walter Steinmeier.
Ja.
Für wen hast du am liebsten gekocht?
Ich koche für alle gerne. Ich sehe das auch so. Ich sehe das nicht, dass ich der Koch des jeweiligen Präsidenten bin, sondern ich sehe das Bundespräsidialamt als das Amt, als das höchste Amt im Staate. Und freue mich darüber, dass ich die Position des Küchenchefs hier begleiten kann und darf. Und da geht es nicht danach, ob der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Joachim Gauck oder Horst Köhler heißt. Das sind alles am Ende auch Menschen, so wie du und ich. Hinter den Kulissen sind alle Menschen immer gleich. Und ich selber koche nicht für die einzelne Person, sondern für das Amt. Und für mich ist es wichtig, mit unserer Küche nach außen hin zu zeigen, was die deutsche Landwirtschaft an Produkten zu bieten hat und was die Winzer im Keller haben. Und das ist mein Ziel. Ich habe ein sehr gutes Küchenteam, was aus Freelancern besteht.
Wieso? Wieso aus Freelancern?
Man muss dazu sagen, ich bin hier alleine. Ich bin alleine, ja, darf mich Küchenchef nennen. Klar, Küchenchef von mir selbst. nee, es ist ja so, wir haben nicht immer die Menge an Veranstaltungen, dass man hier eine ganze Küchenbrigade unterhalten kann.
Ständig beschäftigt hätte, hat man nicht.
Hat man nicht. Es gibt hier Tage und Wochen, na Wochen will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt mal hier ein, zwei Wochen, wo einfach Ruhe ist.
Ja.
Wo, ich sag mal jetzt, 4, 5 Leute in der Küche einfach im Weg stehen würden, weil die hätten einfach keine Aufgabe. Klar wäre es manchmal gut, wenn eine zweite Person hier wäre. Die wird auch eines Tages kommen. Ansonsten haben wir ein Team aus verschiedenen Freelancern, die mich teilweise schon 10, 15 und auch 20 Jahre schon unterstützen. Die sprechen meine Sprache, meine kulinarische Sprache. Sprich, wenn ich mal zu einem Meeting bin oder im Büro zu tun habe, dann kochen die Speisen genauso, wie ich es mir vorstelle. Sie selber können auch ihre Ideen und Vorschläge auch einbringen. Da bin ich auch immer sehr offen, weil so eine Küche lebt von einem Team, lebt auch von Ideen anderer. Am Ende muss es natürlich meinen Vorstellungen entsprechen. Aber ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Und ich sage immer wieder, das Team in einer Küche ist das A und O und ohne die Gemeinsamkeit funktioniert das nicht. Und teilweise ist man ja auch viele Stunden zusammen. Man ist ja teilweise länger zusammen als mit seiner eigenen Frau und da muss man sich untereinander auch verstehen. Da kann es nicht sein, dass man die eine Nase nicht mehr sehen kann und das kommt bei uns gar nicht vor. Also wir sind, würde man fast sagen, eine eingeschworene Gemeinschaft.
Ihr seht euch ja auch nicht jeden Tag dann. Das ist ja vielleicht auch was, was hilft, ne? Also wenn man sich jeden Tag sehen kann man sich auch jeden Tag auf die Nerven gehen.
Ja, naja, es gibt schon Phasen, wo wir uns 14 Tage, 3 Wochen am Stück sehen, ne? Und das auch von früh bis spät. Ich meine jetzt die Köche, nicht meine Frau, ne?
Nee, klar.
Aber das Schöne ist auch,
das
Schöne ist aber auch bei meinen Jungs, die wissen auch, für wen sie kochen. Mhm. Sie wissen, dass sie für den Bundespräsidenten kochen, für das höchste Amt im Staate. Und die sind auch nach wie vor noch stolz, dafür zu kochen.
Wollen wir einen kleinen Cut machen, nochmal den Wein würdigen,
ja.
Den Muscatella von den Kapverden.
Also es ist ein schöner Begleiter, der zu einem gegrillten Fisch perfekt passen würde.
Noch ein bisschen früh für gegrillten Fisch heute, aber kann ich mir vorstellen. Wir sind ja bei dem, was ihr hier jeden Tag macht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Was sind eure Aufgaben und was macht ihr nicht? Also machst du Frühstück für den Präsidenten?
Meine Tätigkeit umfasst lediglich das Kochen für die Gäste des Bundespräsidenten. Die Küche oder auch der Servicebereich, wir sind nicht da, um den Bundespräsidenten privat zu bewirten. Wenn er privat bewirtet werden möchte, muss er es selber bezahlen. Er muss auch sein Mittagessen selber bezahlen. Wir sind ausschließlich für die Durchführung der Veranstaltung da.
Ihr seid auch nicht die Kantine des Bundespräsidialamtes.
Wir sind auch nicht die Kantine des Bundespräsidialamtes. Das Bundespräsidialamt hat eine eigenständige Kantine, die von einem externen Caterer bewirtschaftet wird. Also wir haben damit auch gar nichts zu tun. Wir sind komplett getrennt. Zwischen 200, 250 Mitarbeiter haben wir hier. Und wenn da die Hälfte essen geht, das ist schon viel.
Also die können in diese Kantine, müssen aber natürlich nicht, sind ja hier mitten in Berlin, können auch was anderes machen oder sich was mitbringen oder so. Ne? Also für die bist du nicht zuständig. Du machst eigentlich nur die Essen und die offiziellen Termine, wo Essen gereicht wird. Ja. Es wird deutsche Küche erwartet oder du machst deutsche Küche. Wie interpretierst du die?
Genau, ist immer die Frage, was ist deutsche Küche? Ja, die deutsche Küche ist ja inzwischen auch stark durchmischt durch andere oder durch Einflüsse verschiedener Kulturen. Wir versuchen aber, bestimmte Klassiker modern zu interpretieren. Es gibt bei uns auch Gaisburger Marsch. Der kommt jetzt nicht so rustikal wie im Schwabenländle daher, dass wir da sagen, wir legen da die Spätzle und die Kartoffeln und das wilde Gemüse mit der Rinderbrust einfach in einen fettigen Eintopf. Ganz so ist es nicht. Wir kochen, wenn wir jetzt das Beispiel Gaisburger Barsch nehmen.
Marsch,
genau, nicht Arsch, Barsch, Marsch. Jetzt haben wir nochmal Gaisburger Marsch. Das scheint der Wein zu sein, die 14 Volumenprozent.
Könnte sein, ja.
Natürlich gibt es eine starke Rinderkraftbrühe dazu. Das Fleisch wird und kann geliert sein, in gelierter Form in der Suppe liegen. Aus den Spätzle stellen wir dann meist so kleine Spätzle-Törtchen her. Die Kartoffeln setzen wir als Masse, verpackt in Maultaschenteig, in die Suppe. Und die Gemüsesorten wie Karotte, Sellerie und Lauch, die bringen wir dementsprechend in Form und legen die auch im Vorfeld noch ein. Und das Ganze wird dann gekrönt noch von einem ausgelassenen Rindermark. So würde bei uns jetzt der Gaisburger Marsch aussehen. Also das ist zum Beispiel so ein Klassiker, so ein deutscher, den wir dann modern interpretieren. Und wir verarbeiten alle Lebensmittel, die in Deutschland wachsen. Wir verarbeiten Produkte, die auch saisonal auf dem Markt verfügbar sind. Also es wird jetzt zur jetzigen Jahreszeit auch keine Erdbeeren bei uns geben. Spargel versuchen wir auch erst ab Anfang April anzubieten, wenn es ihn denn auch gibt. Jetzt haben wir schon einige Angebote bekommen aus Beelitz, dass er schon vorrätig ist. Ich denke mal, so früh muss man es noch nicht haben. Wir warten noch einen kleinen Moment ab. Ähnlich sieht es bei den Fischen aus. Wir verarbeiten jegliche Fische aus Binnengewässern.
Deutschen Binnengewässern?
Aus deutschen, ja. Genau, aus deutschen Binnengewässern.
Wo kommt da sowas her zum Beispiel? Aus dem Bodensee? Oder?
Wir haben Fischer am Bodensee. Wir haben hier auch in Brandenburg ein paar Fischer, die uns Saiblinge anbieten oder auch in der Lüneburger Heide. Oder wir hatten auch zum Besuch des Königs aus England gab es Karpfen, der kam aus einer Biozucht in Bayern. Also wir haben in Gesamtdeutschland verteilt verschiedenste Manufakturen und Produzenten. Das ist natürlich eine Riesenarbeit, diese Produzenten zu finden und auch zu halten. Und man muss auch sagen, über die letzten Jahre habe ich auch festgestellt, dass hin und wieder doch mal der ein oder andere Produzent auch wegfällt. Mhm. Ja, wir hatten zum Beispiel eine Fischzucht in Brandenburg, die am Ende mangels Mitarbeiter oder mangels qualifizierten Personals ihren Lieferservice aufgegeben haben und nicht mehr nach Berlin liefern. Da gibt es doch einige Betriebe, die sozusagen ihren Service eingestellt haben.
Also nicht wegen der Qualität rausgeflogen, sondern
Fachkräftemangel. Nee, bei uns sind sie nicht rausgeflogen. Ja, sie liefern einfach nicht mehr. Sie können einfach nicht mehr liefern, weil sie einfach nicht das passende Personal finden.
Traurig.
Und so ist es auch bei einigen Gemüsebetrieben, wo entweder die Inhaber und Produzenten in Rente gehen und keinen Nachfolger finden, oder weil sie von vornherein sagen, es lohnt sich nicht mehr. Und das ist dann natürlich immer eine harte Arbeit, wieder neue Produzenten zu finden. Das klappt, aber man braucht halt Zeit.
Ausschließlich deutsch heißt dann ja auch kein Olivenöl, kein Balsamico-Essig. Jedenfalls keiner aus Modena.
So ist es. Wir verarbeiten ausschließlich Öle aus heimischer Produktion. Wir arbeiten sehr viel mit Traubenkernöl, Rapsöl, auch Sonnenblumenöl. Je nach Einsatzgebiet. Essige haben wir von deutschen Essigmanufakturen. Wir arbeiten auch sehr viel mit Verjus. Verjus habe ich auch vor 15 Jahren, 16 Jahren entdeckt. Verjus ist Saft von unreifen Trauben. Das ist ein super Säuerungsmittel. Man kann daraus ein erfrischendes Getränk zaubern. Man kann damit aber auch unheimlich Säure in Produkte bringen, ohne dass es eine kratzende Säure ist.
Absolut. Kann ich übrigens an der Stelle nochmal sehr empfehlen, die Folge mit Nicole Klaus, die sich ja um alkoholfreie Getränkebegleitung kümmert. Da haben wir auch viel über Shrubs und über Verjus gesprochen. Mhm. Ja. Toll, dass du das schon so Seit 15 Jahren einsetzt.
Ich würde sagen, mindestens. Man müsste mal nachgucken. Du bist ein
richtiges Trüffelschwein.
Ja, mindestens. Ich würde auch sagen, diese Küche regional und saisonal. Man hat manchmal das Gefühl, das ist gerade aktuell seit, ja, ich sag mal, seit 5 Jahren ist das was ganz Besonderes. Ja,
jeder macht
es. Jeder macht regional und saisonal. Ja, ich gebe es auch in den Medien gerne immer weiter, aber manchmal denke ich dann so im Anschluss, ja, das macht jetzt jeder, aber am Ende kann man sagen, ich bin jetzt seit 24 Jahren hier und seitdem ich hier bin, praktizieren wir das und es war eigentlich für mich hier im Amt immer ganz normal und nie was Besonderes. Auch diese Nachhaltigkeit, die jetzt marketingtechnisch überall ganz groß aufkommt, immer wo ich sage, das machen wir hier, bestimmte Sachen machen wir hier, seitdem ich hier bin. Wir verarbeiten die Produkte von vorne bis hinten. Ja? Das beste Beispiel ist eine Tomate. Wir verarbeiten die Haut der Tomate, die trocknen wir. Das Fruchtfleisch verarbeiten wir zur Marmelade oder für getrocknete Tomatenfilets. Das Wasser fangen wir auf. Daraus machen wir ein Tomatenwasser als Brühe oder wir nutzen das Wasser zum Gelieren oder als Aromgeber für andere Zubereitungsformen. Also wir verarbeiten die gesamte Tomate aus Gemüse, aus einer Brühe. Machen wir schon seit eh und je Gemüsebrühe. Man würde jetzt gekörnte Brühe zu Hause sagen. Das machen wir schon immer so, dass wenn wir eine Gemüsebrühe angesetzt haben, dass wir im Nachgang das Gemüse mit Salz, Zucker und Gewürzen mischen, abhängen, im Wärmeschrank trocknen und danach kuttern, sprich pulverisieren und unsere eigene gekörnte Brühe haben. Also das sind alles so Punkte. Ja, wenn man draußen ein Restaurant hat, muss man natürlich auch ein bisschen an den Verkauf denken. Aber das sind so Dinge, die führen wir hier seit 24 Jahren schon durch.
Aber es war was, was mit dir auch gekommen ist, ne? Also wenn man jetzt nochmal das Beispiel Champagner nimmt von ganz Anfang, gab es ja offenbar auch eine Zeit in Bellevue, wo man dem deutschen Wein das nicht zugetraut hat und vielleicht auch beim Essen dann doch den französischen Hummer genommen hat oder so.
Ja, das gab es garantiert. Also es haben ja vor meiner Zeit viele Caterer der Stadt die Veranstaltung durchgeführt. Da möchte ich nicht ausschließen, dass da auch Produkte aus Neuseeland, wie Hirsch aus Neuseeland, sonstige Produkte verwendet wurden. Man arbeitet ja eng auch mit den Lieferanten zusammen und wenn man dann hört, ich habe letztens eine große Menge Neuseeland-Hirsch angeliefert, da hieß es für ein Staatsbankett im Schloss Bellevue, da weiß man dann, dass natürlich manch Caterer solche Produkte verwendet hat. Aber gut, es ist jetzt 24 Jahre her, brauchen wir nicht groß weiter drüber reden. Das war damals auch das Ziel, dass wir gesagt haben, lasst es uns hier alleine durchführen, das Catering. Wir haben einen Qualitätsstandard, den halten wir, den können wir garantieren. Und wenn wir sagen, das ist Hirschkalb aus Brandenburg oder Bayern, wo auch immer, dann ist es auch Hirschkalb aus der Heimat. Und wie gesagt, das haben wir schon immer so durchgeführt.
Niemand kann ja so leicht bei dir essen gehen. Also man braucht eine Einladung. Und beim Dinner mit dem Bundespräsidenten zieht auch keiner das Smartphone aus der Handtasche und macht noch schnell ein Bild vom Essen. Oder vielleicht doch, aber ich habe noch keine Bilder gesehen auf Social Media, wirklich vom Staatsempfang. Deshalb ist es auch nicht so einfach, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie dein Kochstil ist, regional und saisonal zu kochen. Aber wie würdest du den Stil beschreiben?
Ich würde meinen Stil als verspielt beschreiben. Sagen auch manche Kritiker, sagen auch, der Kochstil ist verspielt. Aber
nichts Schlechtes.
Ja, sehe ich genau. Verspielt zu sein. Sehe ich genauso. Ich denke mal, das kommt auch aus meiner Wettbewerbszeit.
Okay.
Es gibt ja viele Köche, die sagen, das Produkt muss so naturbelassen bleiben, wie es ist, um es einfach so zu schmecken, wie es die Natur gegeben hat. Ja, dem gebe ich auch recht. Aber ich sage immer, Kochen ist auch ein Handwerk. Und ich meine, beste Beispiel ist eine Pastete. Eine Pastete ist am Ende auch nicht das Grundprodukt in seiner Urform zu lassen. Und in einer Pastete steckt so viel Handwerk drin. Und so sehe ich das bei unserem Kochstil auch. Der Fisch, der muss meistens bei uns irgendwo eingepackt, gewickelt, gerollt, was auch immer sein. Ich finde es vom Handwerk relativ langweilig, einfach nur ein gerades Stück Fleisch auf den Teller zu legen. Ja, gibt es ja auch. Es gibt auch mal ein rosa Rinderrücken. Aber umso mehr macht es auch dann Spaß, wenn man Wildgeflügel einpackt, wenn man Farsen herstellt, wenn man auch mal eine Pastete herstellt. Wir sind auch wieder am Überlegen, ob wir auch wieder diese altklassischen Produkte präsentieren, wie mal eine Terrine wieder herstellen. Ich sag's auch, es ist verspielt. Man kann das ja im Netz auch sehen. Im Netz findet man ja einige Bilder, wenn man meinen Namen googelt. Da kommt noch immer noch eine Deko ran. Ja, die Deko braucht manchmal auch viel Zeit, wo sich andere dann keine Mühe und Zeit mehr geben. Ja, wir sind hier beim Bundespräsidenten, wir haben die Zeit oder wir können uns die Zeit auch nehmen, weil wir natürlich, wir arbeiten nicht gewinnorientiert, aber wirtschaftlich.
Wie stark redet dabei das Protokoll mit? wie muss man sich das konkret vorstellen? Du hast ja gesagt, du schickst zwei Vorschläge, einer wird ausgesucht. Mhm. Das ist, leuchtet mir sofort ein, wenn es jetzt ein mehrtägiger Staatsbesuch ist, soll nicht jeden Tag Eisbein essen, also Eisbein als Beispiel, ne?
Eisbein gibt es bei uns auch. Eisbein gibt es, da muss ich nochmal einwerfen. Eisbein ist eins unserer Klassiker.
Signature-Dishes.
Würde man so sagen, ja. Wir haben eine Vorspeise, die nennt sich Eisbein, Erbspüree und Sauerkraut.
Sieht aber nicht so aus wie hier im Wirtshaus.
Es sieht nicht so aus wie im Wirtshaus. Und da gibt es so eine Art Terrine von gelben Erbsen mit einem Eisbeinkern. Das Ganze wird auf einem Eisbein-Carpaccio angerichtet. Dazu gibt es noch eine gebackene Eisbein-Praline. Und ab und zu, je nachdem, wir verändern ja die Vorspeisen, auch ab und zu mal gibt es eine Verkapselung, entweder vom Meerrettich, vom Senf oder auch mal vom Liebstöckel. Und das Ganze ist natürlich dann sehr verspielt, aber schick angerichtet. Und im ersten Moment liest der Gast Eisbeeren, Erbspüree und Sellerie. Und das zu einem großen Dinner beim Bundespräsidenten. Was soll das sein? Und ich habe schon, da muss man wirklich sagen, da habe ich schon einige Gäste gehört, die gesagt haben, warum auch immer, die schon öfter beim Bundespräsidenten waren, keine Ahnung, aber die gesagt haben, diesen Gang, den mögen sie und den finden sie immer wieder gut.
Also der kommt auch immer mal wieder.
Ja, den Gang ab und zu nehmen wir den natürlich.
Ja, also hast jetzt ein bisschen um das Protokoll dich rumgemogelt. Was macht das Protokoll?
Das Protokoll, wie gesagt, ich schreibe ja diese zwei Vorschläge, dann sucht sich das Protokoll da was aus. Und am Ende verlassen sie sich doch dann komplett auf mich. Unsere Protokollmitarbeiter kennen unsere Küche, unseren Küchenstil. Es gibt hin und wieder mal die Einwände, die Gäste sind nicht satt geworden oder der eine Gast meinte, es hätte mehr sein können. Aber da bin ich immer der Meinung, wenn man am Abend vier Gänge isst, wird man satt. Ich hatte auch mal einen Protokollchef, der da auch der Meinung war, wer abends vier Gänge isst, hat satt zu sein. Und am Ende soll ja das Essen nicht der Hauptpunkt des Abends sein, sondern der Hauptpunkt des Abends sind ja Gespräche untereinander oder mit dem Bundespräsidenten und das Essen ist ein Beiwerk. Ja, das Essen soll im ersten Moment auch ein bisschen was Erfreuliches sein. Aber es ist jetzt nicht Ziel der Veranstaltung, dass der Gast den ganzen Tag hungert und abends sich dann den Bauch vollhauen kann. Und ich sag mal, das meiste Feedback hören wir, dass es gerade so schön ist, dass die Portionen nicht so groß sind, sondern dass man geht, entspannt, gesättigt ist und nicht überfüllt nach Hause wankt.
Nehmen wir nochmal ein aktuelles Beispiel. Letztes Jahr waren ja König Charles und Königin Camilla zum Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten. Ja. Wie lief das?
Das lief wie der Besuch von jedem anderen Gast auch. Ich wurde damals auch mehrmals gefragt, geben Sie sich jetzt mehr Mühe? Wo ich sage, warum soll ich mir mehr Mühe geben? Für mich ist hier auch jeder Gast gleich. Ob es der Bürger ist, ob es ein Gast ist aus dem Ausland oder ob es ein Königspaar ist. Für mich ist jeder Gast gleich. Es wird jeder Gast gleich behandelt und es bekommt auch jeder Gast die gleiche Qualität. Jeder Gast, der bei uns kommt, wie zum Beispiel auch der wohlverdiente Bürger, der beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten ausgezeichnet wird, der bekommt ja hier auch ein Ehrenessen. Die bekommen die gleiche Qualität wie ein Königshaus. Also da machen wir gar keine Abstufung.
So meinte ich das gar nicht, sondern einfach nochmal so zu verstehen, wie du das angelegt hast. Also abends 130 Gäste, als der König da war, unter anderem Gauck und Merkel, aber auch der britische Architekt Chipperfield und Campino von den Toten Hosen. Du hast vier Gänge gekocht. Was gab es und warum?
Ja, ich habe lange überlegt, wie kann man das Menü gestalten und was ist typisch deutsch? Am Ende gab es Karpfen und Brunnenkresse. Erfurter Brunnenkresse gab es. Das ist ja ein alter Klassiker. Die wird ja in Erfurt schon seit ewigen Zeiten kultiviert. Das wissen die wenigsten.
Ich habe es auch noch nie gehört.
Viele denken so, oh, Brunnenkresse, französisches Produkt. Nee, ja. So ist es nicht. Erfurt, würde ich fast sagen, ist die Geburtsstätte der Brunnenkresse. Also die Geburtsstätte der Brunnenkresse ist die Natur, aber ja. In Erfurt wurde sie kultiviert, schon seit eh her. Da gibt es Riesenbecken. Mhm. Da haben wir die frische Brunnenkresse her. Den Karpfen damals, den haben wir aus Bayern bekommen. Als Suppe gab es einen Eintopf vom Heckrind. Die Überlegung war ja dadurch, dass König Charles ja auch sehr für nachhaltigen ökologischen Anbau ist und selber ja auch, soviel ich weiß, anbaut oder anbauen lässt. War die große Frage, was nimmt man da? Und ich hatte schon im Vorfeld mal die Empfehlung bekommen, dieses Heckrind zu verarbeiten. Dieses Heckrind ist so ein ausgewildertes Rind, was in der Heide lebt und was dort auch mal geschossen werden kann. Dann haben wir dieses Rind zu einem Eintopf verarbeitet. Als Hauptgang gab es ein Weidehuhn aus einer ländlichen Haltung. Und als Dessert gab es Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und Sandgebäck. Und ich denke mir, dass das eine tolle Mischung war mit deutschen Klassikern. Ein Sandgebäck kennt auch jeder. Ostfriesischer Schwarztee, klassisch für Norddeutschland.
Da war der Tee als Tee oder der Tee als ein Eis?
Als
oder?
Eis, als Sorbet gab es das Ganze, ja.
Schwarzer
Tee-Sorbet. In dem Pflaumenmus, sage ich mal, war auch noch schwarzer Tee mit drin. Ja. Und dann gab es halt ein Sandgebäck dazu. Dann gab es auch natürlich eine tolle Weinauswahl aus deutschen Landen. Als Dessertwein habe ich einen Likörwein von einer Gemeinschaft aus der A ausgewählt. Es gibt ja diese, ohne dass wir jetzt hier Werbung machen, es gibt einen Zusammenschluss verschiedenster Winzer, die einen Likörwein auf die Flasche bringen.
So portartig.
Ja, ne? So portartig, genau. Und das Ziel war es, eigentlich ist es leider in den Medien wenig rübergekommen, die A, wo ja erst das Unwetter, das Unglück war, so ein bisschen nochmal
wieder auf die kulinarische Landkarte zu setzen.
Auf die kulinarische Landkarte zu setzen und das Ganze nochmal zum Gespräch zu bringen.
Ja.
Das war eigentlich das Ziel so ein bisschen dahinter, dass man auch bei so einem Staatsbankett zeigt, ey, guckt mal hier, hier gibt's auch noch Weine von der A. Hier war doch das große Unglück, wo alles überschwemmt wurde, wo Winzer in Mitleidenschaft gerissen wurden. Hier gibt es heute ein Dessertwein davon. Medial wurde es leider wenig aufgenommen, aber für mich war es trotzdem schön und ein Erfolg und dass die Gäste begeistert waren, das passte einfach.
Ja, und ich meine, Port ist ja auch im britischen Königshaus, glaube ich, so ähnlich wie Zahnputzwasser. Also wird regelmäßig eingenommen.
Womöglich.
Brauchst du nicht kommentieren.
Womöglich wurde es an dem Abend auch so gesehen, keine Ahnung.
Ja, ja. Und stimmt es, dass ihr den Hauptgang immer noch von Silberplatten serviert? Woher stammt das?
Gelegentlich servieren wir den Hauptgang noch auf Silberplatte. Ursprünglich ist es eine althergebrachte Serviermöglichkeit, dass sozusagen der Hauptgang gereicht wird. Ganz früher wurde alles gereicht.
Alles von Platten.
Alles von Platte und Schüsseln. Das kenne ich aber nicht mehr hier aus dem Schloss so. Ich kenne das auch nur so, dass der Hauptgang von der Platte gereicht wird. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Gäste nur das nehmen, worauf sie auch Lust haben oder Appetit haben. Weil eigentlich lässt man ja nichts auf dem Teller liegen. Das gehört ja zum guten Ton oder zur Etikette, dass man nichts auf dem Teller liegen lässt.
Aber das heißt, dann setzt man vorher Beilagen ein und dann kommt einer mit dem Hauptgang. Oder ist der ganze Hauptgang, auch die Beilagen, Kartoffeln, alles auf der Platte?
Genau, es ist alles auf der Platte. Es muss am Ende so abgestimmt sein, dass wenn das angereicht wird oder vorgelegt wird, je nachdem, dass es am Teller auch relativ ansprechend aussieht. Also die Beilagen müssen auch so portioniert sein, dass der Servicemitarbeiter oder der Gast, wenn er es sich selber runternimmt, die Möglichkeit hat, das so zu nehmen, ohne dass er dann einen Scheiterhaufen auf dem Teller vorfindet. Was man dazu sagen muss, bei diesem Abendessen wurde auf dem Teller serviert.
Beim König.
Beim König. Wir haben diesen Plattenservice nach der Corona-Zeit etwas, ich möchte nicht sagen vernachlässigt, sondern wir haben absichtlich ein bisschen drauf verzichtet, weil ja die Platten doch auch ziemlich dicht an den Gast kommen. Auch da muss man mal ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Ja. Ist es denn noch modern, mit einer Platte an jeden Gast eins ranzugehen und der Achte am Tisch hat nachher eine Platte, wo 8 Leute schon drauf geguckt haben, sich dabei unterhalten haben. Also hygienisch ist es ja dann doch bedenklich. Das ist der Grund, dass wir sagen, Tellerservice hat schon was. Erstmal legen wir fest, wie es auf dem Teller aussieht. Aber die Gegebenheiten sind hier in der Küche auch ziemlich klein, um da 150 Teller mit einmal anzurichten. Das ist nämlich auch eine Schwierigkeit, die wir hier haben. Wir müssen alle Teller, sprich jeder Gast muss zeitgleich das Essen bekommen. Deshalb haben wir auch eine relativ große Servicebrigade an diesem Abend dann.
Wie lange dauert das dann, 150 Teller hinzustellen in dem Speisesaal?
Ach, das ist
3 Minuten.
Da jetzt noch nie auf die Uhr geguckt, aber rein theoretisch 3 bis 5 Minuten haben alle da ihr Essen.
Und man fängt ja erst an wahrscheinlich, wenn
alle das Essen haben.
Wie geht das dann? Sagt dann einer jetzt los oder wie kriegt man das mit bei 150 Leuten?
Ich selber bin ja jetzt nicht draußen am Tisch. Also ich könnte mir jetzt aber vorstellen, wenn wir jetzt hier zu 8 am Tisch sitzen, irgendwann sieht man ja, jeder hat das Essen und wenn alle das Essen haben, fangen wir gemeinsam an.
Also ist keiner, der ehrfürchtig wartet, dass das Klingelchen angeht.
Da klingelt keiner, da gibt es auch keinen Tischführer, der sagt, so, jetzt essen wir.
Ja. Gibt es denn irgendwelche No-Gos an so einer präsidentiellen Tafel? Also Kleckergefahr, Speisevorschriften?
Ja, die Speisevorschriften, die werden ja im Vorfeld schon beachtet. Ich selber bekomme ja im Vorfeld schon mal eine Liste mit den Abneigungen oder mit den Allergien des jeweiligen Gastes.
Okay, da steht dann drauf, Präsident X mag kein...
Nicht nur der Präsident, auch von jedem Gast. Also wenn du jetzt eine Einladung für uns zum Schloss für ein gesetztes Essen bekommst, dann bekommst du eine Einladungskarte und dann kannst du vermerken, dass du eine Chlorophyllallergie hast, dass du laktoseintolerant und darfst definitiv keinen Alkohol trinken. Das kannst du da alles drauf vermerken und dann bekommst du ganz unaufgefordert ein extra Essen. Also du spielst keine Extrawurst.
Nicht nur der Präsident, nicht nur der Staatsgast oder so, für den das ausgerichtet wird, sondern auch jeder, der an diesen Essen eingeladen
ist. Für den Staatsgast ist ja am Ende das Menü schon so konzipiert, dass es passt.
Das ist ja auch furchtbar, habe ich mir überlegt. Wenn du einmal als Präsident der USA sagst, du isst gerne Ribs oder so, kriegst du überall Ribs, ist ja furchtbar langweilig.
Ich habe das mal gehört von Helmut Kohl. Er hat ja gesagt, er isst gerne Saumagen und hat von da an nur noch Saumagen bekommen, obwohl er den gar nicht mehr sehen konnte.
Ja, wobei, ich glaube, er hat ihn immer noch gerne gegessen.
Ja, es gibt ja auch zig verschiedene Varianten, wie man Saumagen machen kann. Ne? Aber ist es halt so, ne? Man muss da auch mal vorsichtig sein, besonders wenn man jetzt
Der Punkt ist ja, wenn man sowas rausbläst, dann wiederholt sich das echoartig. Ne?
Ja, und was, worauf wir jetzt extrem achten, ist, dass wir unsere Speisen fast nur noch laktosefrei kochen. Wir haben jetzt eine super Sahne-Alternative gefunden. Der Vorteil für uns ist natürlich, dass wir die Veganer und die laktoseintoleranten Gäste alle mit im Boot haben.
In einem sozusagen.
In einem. Und wir müssen nicht mehrmals irgendein Menü kochen, auch beim Dessert. Die Dessert-Varianten versuchen wir auch möglichst ohne Eigelb zu kochen.
Eis ohne Eigelb und ohne.
Funktioniert heute so wunderbar. Ohne, dass man chemische Hilfsmittel nimmt. Also das geht alles. Man kennt das ja noch von früher so. Ne? Eigelb zur Rose ziehen und
Mache ich ehrlich gesagt immer noch, wenn ich selber Eis mache.
Braucht man gar nicht.
Okay. Sondern wie?
Ja, ich sag mal, wichtig ist ja bei so einem Eis am Ende ist der Zuckergehalt sehr wichtig. Wenn man ein bisschen vegetarische Gelatine dazu gibt, die sorgt auch noch für eine gewisse Geschmeidigkeit. Glucose. Mhm. Also man braucht wirklich keine Eisfix-Präparate, die es da auf dem Markt gibt. Das braucht man alles nicht. Mhm. Und selbst wenn man jetzt mal ein Schokoladeneis macht mit der richtigen Schokolade, braucht man auch keine großen Bindemittel.
Mhm. Das wäre so ein Praxistipp. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt für eine größere Runde zu Hause koche, was kann ich denn tun, damit es allen schmeckt?
Lecker kochen. Nee, klar, im Vorfeld solltest du wissen, was deine Gäste mögen oder was sie nicht mögen. Ne? Also du brauchst ja nicht ankommen mit einem tollen Stück Fleisch, wenn 50% deiner Gäste Vegetarier sind.
Aber dann, wie mache ich das dann, wenn 50% gerne Fleisch essen und 50% Vegetarier? Also was machst du dann? Also wenn du da vorher deine Karten bekommst von dem Essen heute, 150 Leute, 70 Vegetarier. Oder wie viel sind es denn dann überhaupt, so erfahrungsmäßig?
Ich sag mal so, es werden immer mehr.
Okay.
Das muss man schon dazu sagen. Ja. Ich sag mal bei 100, das Kuriose ist, je kleiner das Essen, umso mehr Sonderessen gibt es. Manchmal haben wir kleinere Essen, ich sag mal so 30 Personen essen, da gibt es teilweise 10, 15 Sonderessen. Und wenn wir so 150 Personen haben, da kann es sein, ist zum Beispiel bei dem Staatsbankett vom König gab es kaum Sonderessen. Gab es mal ein paar Vegetarier, lass es 10 Vegetarier gewesen sein und das war's.
Woran liegt das denn?
Keine Ahnung, ist Zufall. Wir versuchen das Menü, nochmal um deine Frage zurückzukommen, wir versuchen das auch das vegetarische Menü so anzupassen, dass es nicht groß auffällt. In der letzten Zeit kochen wir sowieso sehr vegetarisch lastig.
Mhm. Auch Hauptgänge so, dass, mal vegetarisch.
Ja, die Hauptgänge eher weniger vegetarisch, aber dass die Vorspeise vegetarisch ist, dass die Suppe vegetarisch ist, Hauptgang ist dann mal Fleisch oder Fisch und Dessert laktosefrei vegan, es sei denn, es ist ein Teig dabei, wo Ei mit eine Rolle spielt. Der vegetarische Anteil ist extrem hoch geworden. Wir haben teilweise auch Empfänge, die, ich würde mal sagen, zu 80% vegetarisch ausgestattet sind. Das kann man hier auch leider nicht so bestimmen, wie der Gästekreis das haben möchte. Es gibt Empfänge, merkt man richtig, die Leute wollen Fleisch haben. Dann gibt es Empfänge, wo man feststellt, nee, wollen doch mehr was anderes. Es gibt ja bei uns auch immer einen Klassiker Currywurst. Wir basteln ja da auch immer dran rum. Ja, machen wir eine vegetarische Currywurst, eine vegane Currywurst. Machen wir eine Currywurst aus Rind, weil wir auch muslimische Gäste haben. Und ich möchte ja, dass alle von allem was essen können, ohne dass einer sagt, oh nee, von dem Tablett kann ich nicht sehen, weil es ist ja Schwein drauf und so. Ja. Genau.
Also, bei so einem großen Ding, bei so einem großen Empfang, wirst du gar kein Schweinefleisch mehr hinstellen.
So gut wie gar nicht.
So gut wie gar nicht.
Wir haben früher ganz gerne einen Gang gehabt, Matjes, Zwiebelmarmelade und Bauchspeck. Mhm. Da lassen wir seit Jahren schon den Bauchspeck weg.
Stört auch keinen.
Mich persönlich, aber ich richte mich ja auch nach den Gästen.
Ja, aber man könnte ja auch ein Schüsselchen noch Bauchspeck daneben stellen, für die es
mögen.
Du bist jetzt 24 Jahre dabei. Was ist der Reiz?
Für das höchste Amt im Staate zu kochen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es wird nicht langweilig. Einige Veranstaltungsformate, die wiederholen sich, das ist so, egal wie der Bundespräsident heißt, die sind immer die gleichen. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Ich bin immer wieder gleich aufgeregt. Es tritt keine Routine auf. Ich sage immer, wenn eine gewisse Routine auftritt, dann sollte man überlegen, den Job zu wechseln. Das Schöne ist ja, wenn ich mir so auch so Bilder anschaue von den ersten Empfängen, von den ersten Menüs, was man vor 24 Jahren gekocht hat, da denkt man so, oh, Wahnsinn. Würde man heute nie mehr machen.
Warum?
Na, weil sich der Stil über die Zeit auch einfach geändert hat. Aber ich denke mal, das geht jedem Koch so. Wenn man sich Bilder von vor 24 Jahren anguckt, man ist ja bald ein Vierteljahrhundert, da schlägt wahrscheinlich jeder die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Mensch, was hast du denn damals gemacht?
Weiße Tomatenbutter.
Na gut, die machen wir heute manchmal auch noch. Oder ein gebundenes Tomatenwasser, das gibt es auch heute noch. Ja. Aber man geht ja auch, ich sag mal, mit der Kulinarik mit. Man tüftelt selber an irgendwelchen Speisen dran rum oder versucht durch neue Herstellungsmethoden tolle Gerichte zu kreieren.
Du bist ja als Koch eigentlich unsichtbar hinter diesem Amt, hinter diesem Amtsträger, der immer mal wechselt, hast du ja schon gesagt. Du kochst ja für das Amt, insofern ist es dir egal. Aber wie ist das mit der Eitelkeit oder mit diesem Sichtbarsein? Ich habe eben schon gesagt, man kann einfach wenig sehen, was du so machst, es sei denn, man ist hier eingeladen. Bist du so ein uneitler Mensch? Ist das für dich nicht wichtig?
Nee, wichtig ist es für mich nicht. Ja, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass ein bisschen mehr publik gemacht wird, was für eine gewisse Nachhaltigkeit hinter den Kulissen hier herrscht. Ich stelle das immer wieder fest beim Bürgerfest des Bundespräsidenten. Da stehe ich im großen Saal und erkläre den Gästen, die hier einen Rundgang machen. Also kann ja jeder Gast hierher kommen dann zum Bürgerfest des Bundespräsidenten. Und ich merke, dass die Bürger ein großes Interesse an Essen und Trinken haben.
Klar.
Dass die das absolut interessiert, dass wir hier eine heimische Küche fahren, dass wir nur heimische Weine oder heimische Gewächse im Keller haben. Da haben die allesamt ganz großes Interesse. Zum Beginn meiner Dienstzeit hier im Schloss im Jahr 2000 habe ich ja auch nochmal an einer Kocholympiade dran teilgenommen. Damals haben wir die Goldmedaille geholt, bin sozusagen Olympiasieger geworden. Mhm. Und das war damals auch so ein bisschen der Grund, warum man mich hier ein bisschen mehr machen lassen hat. Da standen wir ja mal kurzzeitig so ein bisschen in der Öffentlichkeit und da konnten wir auch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Werbung machen konnten für die Küche. Das war ja noch der Beginn der Zeit. Andersrum muss man heute sagen, es ist ja auch der Bundespräsident, der im Vordergrund steht und nicht die Küche und auch nicht Bart. Ja? Wir versuchen mit unserer Küche lediglich einen kleinen Teil dazu beizutragen.
Du bist jetzt 46, wenn ich richtig gerechnet habe. Was kommt als nächstes? Was würde dich sonst noch reizen? Oder ist das eine gefährliche Frage?
Nö, ist keine gefährliche Frage. Ich stell mir manchmal auch die Frage, bleibst du bis zur Rente hier? Die erste Antwort ist ja. Die zweite Frage ist dann immer, oder willst du doch noch mal was anderes probieren? Aber da denke ich mir dann immer so, die Sachen, die ich probieren wollen würde, die können auch Hobby bleiben. Und wenn manche Leute fragen, oder willst du mal ein Restaurant eröffnen, sage ich auch ganz ehrlich, Lust hätte ich, aber irgendwie auch wiederum nicht. Ja, ich habe hier so viele Freiheiten. Ich kann mich hier um den Weinkeller kümmern. Ich kann am Ende kochen, was ich möchte. Immer unter der Maßgabe, dass es allen gefällt. Ich kann mit deutschen und heimischen Produkten arbeiten. Ich habe ein super Team um mich herum. Aber was will man eigentlich mehr?
Kann nicht jeder sagen über seinen Job.
Ja.
Wir sind ja ein Genuss-Podcast, deshalb muss am Schluss nochmal die Frage erlaubt sein, was mag der Bundespräsident? Was ist seine Leibspeise?
Und wie immer, es ist die Standardfrage, die jeder stellt. Was mag der Bundespräsident? Und meine Standardantwort, ohne dass die jetzt geheuchelt ist oder irgendwie, der Bundespräsident ist alles das, was wir auch gerne essen. Also da muss man wirklich dazu sagen, alle Bundespräsidenten, die wir bis jetzt bekocht haben, sie waren alle umgänglich. Sie haben immer das gegessen, was auf den Tisch kam. Es ist auch nicht so, dass der Bundespräsident kommt und sagt, ich möchte das und das haben. Die Bundespräsidenten kennen ja unsere Küche. Meist, selbst wenn jetzt ein Bundespräsident neu ist, wie jetzt hier der aktuelle Bundespräsident, war ja früher auch schon Gast bei uns. Kannte unseren Küchenstil, also da stellen die auch gar nichts in Frage. Wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Hier im Schloss selber verzichten wir ja auf Innereien. Es gibt lediglich mal eine Leber von einer Ente oder von einem Huhn, die wir verarbeiten. Stopfleber verarbeiten wir auch nicht. Innereien ansonsten wie Herz, Niere verarbeiten wir nicht, weil es doch viele Menschen gibt, die da eine Abneigung gegen haben. Mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, from nose to tail. In dem Fall findet das bei uns nicht statt, weil wir halt für ein breites Publikum kochen müssen. Ich sage ja immer wieder, wir sind nicht in einem Restaurant, wo der Gast sagt, ich möchte heute ein gegrilltes Herz, Rinderherz haben. Ich glaube, wenn ich hier auf dem Menü schreiben würde, gegrilltes Rinderherz, würden 50% der Gäste das Herz liegen lassen und das nicht essen.
Das ist auch nicht nachhaltig.
Das ist nicht nachhaltig und der Bundespräsident oder die Bundespräsidenten selber essen das, was es bei uns gibt. Und wenn jetzt einer der Meinung ist, er isst gerne Störkaviar, Ja, dann muss er sich den selber kaufen, kann den ja zu Hause essen.
Aber kann der Bundespräsident genießen?
Was ich höre, kann er sehr gut, oder alle, man muss dazu sagen, ja. Alle.
Es gibt ja auch Leute, die können gar nichts anfangen mit gutem Essen. Also sind das auch Leute, wo du das Gefühl hast, die mögen auch essen?
Ja, kann man sagen, dass eigentlich bis jetzt alle Bundespräsidenten am Ende das Essen von uns genießen konnten. Und wenn sie vielleicht in der Anfangszeit damit noch nicht so viel anfangen konnten, weil sie das nicht gewohnt waren, haben sie dann aber am Ende festgestellt, wie toll das ist und wie toll man Essen genießen kann. Und ich höre das ja auch immer wieder, dass teilweise am Gast draußen oder am Tisch das Essen Gesprächsthema ist. Und das ist eigentlich dann auch immer wieder ein schönes Zeichen. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, dass wenn sich vielleicht die Gäste am Tisch, am Haupttisch, vielleicht warum auch immer mal irgendwas nicht groß zu erzählen haben über Essen und Trinken, findet man doch immer wieder zueinander.
Ich finde auch Politiker, die genießen können, sind mir weniger suspekt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich denke mal, da gehört vieles zusammen. Ne?
Und auch einen gewissen Anspruch ans Essen zu haben, finde ich eigentlich auch gut. Ja? Also das heißt ja auch, dass man eine Wahrnehmung dafür hat und die Sinne darauf ausgerichtet hat in dem Moment.
Ja, nicht nur die Sinne. Am Ende ist es eine Wahrnehmung auf alles. Ne? Es gibt ja Leute, die das zubereiten, bis hin zu den Leuten, die am Ende, ich sag mal, die Möhre produzieren mussten. Das ist eine Wertschätzung für den gesamten Kreislauf.
Kennst du eigentlich deine Kollegen in anderen Ländern? Also gibt es das in anderen Ländern?
Es gibt ja in der Vereinigung Chefs der Chefs.
Genau.
Da bin ich aber nicht Mitglied. Da war der Küchenchef vom Bundeskanzler Mitglied. Und dadurch, dass der da Mitglied war, ist die Nachfolgerin von ihm danach gerutscht. Ich weiß nicht, ob die damals den Bundespräsidenten nicht auf dem Schirm hatten. Bei der Vereinigung ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ich habe hier eh genug zu tun. Mhm. Ansonsten habe ich eher wenig Kontakt. Ich hatte mal vor Jahren Kontakt zum schwedischen Königshaus, zu dem Küchenchef. Ansonsten habe ich hier in Berlin zum Küchenchef von der britischen Botschaft Kontakt. Er unterstützt uns hier auch hin und wieder bei großen Empfängen. Ja, wir haben ein Netzwerk hier, wo man sich untereinander unterstützt, hilft, Tipps gibt oder wenn einer wieder irgendwas Neues entdeckt hat oder ein neues Weingut entdeckt hat, sagt hier, da musst du unbedingt mal probieren, das könnte was für euch sein. Das sind natürlich so Informationen, wo jeder voneinander lebt. Wollen wir nochmal probieren, ja?
Auf jeden Fall.
Wein von den Kapverdischen Inseln.
Ja.
Auch jetzt hier fast mit Zimmertemperatur. Noch schöner Wein mit Biss und Saft und Struktur.
Was würdest du jetzt dazu kochen?
Ich bleib beim gegrillten Fisch. Wäre schon nicht schlecht.
Und so ein Barsch. Beurre Blanc dazu oder so.
Ja, ja, würde passen.
Vielen Dank, lieber Jan. Danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ja, hat mich gefreut.
Es verflogen diese Stunde. Ja, wir haben zusammen eine Flasche Char getrunken, Vinho do Fogo, also ein Vulkanwein von den Kapverdischen Inseln, den dir ein Freund mitgebracht hat. Ja. Vielleicht nicht die letzte Flasche, aber auf jeden Fall eine super seltene Flasche. Sehr vielen Dank, dass du die mit mir geteilt hast.
Ja, absolut zu empfehlen. Also ich bin nach wie vor auch begeistert davon.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute aus dem Schloss Bellevue. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.